Herzlich willkommen zu Folge 60 der Programmierbar. Wir sind heute wieder live auf YouTube. Das heißt, alle wieder ein bisschen aufgeregt, drücken die Daumen, dass technisch soweit alles funktioniert und freuen uns auf die Interaktion und die Kommentare, die live von euch reinkommen. Wir sprechen heute über Elm, eine funktionale Programmiersprache, mit der man Webseiten bauen kann. Und das tun wir zusammen mit Jonas Koch. Es gibt wenige, mit denen man besser darüber reden könnte. Der ist nämlich seit 5 Jahren Vollzeit Elm-Entwickler bei einer Firma, die iTravel heißt. Jonas hat auch Elm Search entwickelt. Das ist praktisch so eine Funktionssuche für Elm. Ja, ist viel auf Konferenzen unterwegs, unter anderem der Elm Europe. Und wir freuen uns auf einen Einstieg in die funktionale Programmierung und sind mal ganz gespannt, ob wir wirklich es nicht schaffen, doch irgendwelche Runtime-Exceptions zu erzeugen. Nämlich Elm schimpft sich, dass das damit nicht passiert, obwohl hinten JavaScript-Code rauskommt. Mit dabei von unserer Seite ist der liebe Fabi. Und Jonas, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung und ja, ich freue mich, über Elm zu sprechen.
Das ist gut. Als allererstes, was ist Elm? 2 Sätze.
Elm, einer reicht. Elm ist eine Sprache, um Web-Applikationen zu schreiben. Und mehr sage ich erstmal nicht dazu, weil ungefähr genauso wird es halt auch auf der Elm-Webseite beschrieben. Da steht noch Delightful Language mit dabei. Und das ist jetzt erstmal ein Punkt. Man kann dazu noch jetzt ergänzend sagen, dass es halt eine funktionale Sprache ist. Das ist halt besonders. Aber Elm schimpft sich halt nicht als funktionale Sprache. Und das ist halt auch besonders an Elm. Weil die funktionale Programmierung hat halt so ein bisschen Elfenbeinhaus.
So aus dem Elfenbeinturm ein bisschen. Elfenbeinturm,
genau. Schon, ja.
Gerade wir als objektorientierte Programmierer, so ist es auch so viel. Also ich bin schon sehr, sehr gespannt auf diese Folge. So funktionale Programmierung. Ich glaube, es wird viel um Elm als auch funktionale Programmierung im Allgemeinen gehen. So, und aber Elm sagst du, schimpft sich nicht. Also ist klar, ich verbinde Elm trotzdem jetzt mit funktionaler Programmierung, weil für mich ist das auf jeden Fall einer der Aushängeschilder. Aber sie machen halt nicht so Werbung jetzt damit explizit.
Ja, es bewirbt sich auf jeden Fall nicht als funktionale Sprache. Natürlich stößt man schnell drauf, dass es eine funktionale Programmiersprache ist. Aber es ist halt sehr anfängerfreundlich und es wurde ja auch hier beworben, dass es halt vielleicht so ein Cliffhanger ist oder die Einstiegsdroge zum funktionalen Programmieren. Und genau, das beobachte ich halt auch manchmal, dass es tatsächlich so sein kann.
Sehr cool. Bevor wir gleich reinsteigen und noch mehr über Elm und funktionales Programmieren sprechen, würde ich gerne noch mal 2, 3 Worte über dich verlieren bzw. fragen, wo so ein bisschen dein Background ist. Bevor ich mich über einen Kommentar freue, Grüße aus Elmshorn. Und Fabius weiß ich, dass er auch ein großer Fest- und Flauschig-Hörer ist.
Ja, und da ist, ich sehe das Elmshorn noch gar nicht. Ich bin auch hier auch ganz neu in diesem in dem YouTube-Livestream. Ich meine, wir haben es ja am Anfang auch nochmal gesagt, für unsere Podcast-Hörer, wir sind mal wieder live gerade und lesen parallel hier Kommentare. Aber klar, Elmshorn, ich meine, wir sind ja selbst große Podcast-Hörer. Das ist ja uns bekannt.
Das ist richtig. Genau. So, Jonas, erzähl uns noch mal ein bisschen. Wie bist du zu Elm gekommen? Was machst du so alltäglich, wenn du arbeitest? Wie ist so ein bisschen dein Background?
Also ich bin tatsächlich Fulltime Elm-Programmierer. Also ich schreibe selber Elm seit 4, 5 Jahren. Und bin hier in Köln angestellt bei einem Reiseveranstalter und bin da in der IT und schreibe da Elm-Code und es wurde tatsächlich halt ein Elm-Programmierer, ein Elm-Entwickler gesucht. Und dort bin ich jetzt seit 1,5 Jahren, habe davor auch Elm gemacht und habe vor 15 Jahren so leicht mit der Webentwicklung angefangen, habe halt so Broschüren-Webseiten gebastelt während des Studiums und war halt mehr so ein Hybrid zwischen Designer und inhaltliche Sachen habe ich gemacht und dann bin ich halt, habe ich mehr auf wirklich CMS-Sachen dann konzentriert und irgendwann wurden die Projekte, die man halt gemacht hat, ein bisschen größer, ein bisschen aufwendiger und dynamischer und dann hat halt so normales DOM-Scripting, wie man es irgendwie mit jQuery damals gemacht hat, nicht mehr gereicht und dann habe ich mich halt auf die Suche nach einem Framework gemacht, das mir halt, mit dem ich halt da dynamische Applikationen tatsächlich halt entwickeln kann. Und so bin ich auf Elm gestoßen. Und genau, Elm ist halt eine funktionale Programmiersprache. Und vielleicht liegt es mir dadurch, dass ich habe halt ein bisschen Mathematik studiert während des Studiums. Und da gibt es halt natürlich schon ähnliche Herangehensweisen vom Denken. Und genau, bin halt dann bei Elm gelandet, bei Elm geblieben.
Wann wurde Elm erfunden? Wie alt ist diese Programmiersprache?
Ich meine, so 7, 8 Jahre ist halt, glaube ich, aus der Master-Thesis vom Evan Czaplicki, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig gesprochen, entstanden. Und die Geschichte ist, glaube ich, so, dass er hat irgendwie so ein Internship bei Google gemacht und dann sollte er irgendwie irgendein Element auf einer Webseite halt vertikal zentrieren und das hat er nicht so hinbekommen und dann hat er halt gedacht, okay, dann mache ich mal eine Sprache drumherum, um das halt gut zu machen. Und ist halt ein bisschen witzig, weil, kommen wir nachher auf jeden Fall noch zu, Elm ist halt schon sehr, sehr speziell und damals hat man in Elm gar nicht direkt HTML geschrieben, sondern es gab halt eine Abstraktion noch darüber und wo dann halt so Sachen wie, hey, zentriere mir das mal vertikal einfach abgekapselt worden, sodass es einfach halt ist. Und das ist so ein Ziel von Elm halt auch, dass man halt die Webentwicklung einfacher macht, zugänglicher macht.
Okay, und wie ist denn so grundsätzlich, also warst du vorher objektorientiert unterwegs?
Also ich habe, glaube ich, nie Objektorientierung so wirklich verstanden, um ehrlich zu sein. Weil ich ja nie ein reiner Entwickler war, kann ich das halt schwer beantworten. Zumindest halt damals. Mittlerweile würde ich halt sagen, dass ich funktional programmiere. Damals war es halt aber, weil ich halt sehr breit aufgestellt war von den Sachen, die ich halt gemacht habe, würde ich halt nicht sagen, dass ich ein objektorientierter Entwickler war. Aber ich habe halt, als ich dann geguckt habe nach Frameworks, mit denen ich dann halt Web-Applikationen mache, habe ich halt schon geguckt, dass ich halt irgendwas finde, was halt ein bisschen funktional programmiert ist. Aber auch damals habe ich nicht so richtig verstanden, was überhaupt funktionales Programmieren bedeutet. Natürlich hat man irgendwie so ein paar Schlagworte, es muss halt irgendwie pure sein und immutable Sachen. Aber so richtig, was halt die Konsequenzen daraus sind, habe ich erst so verstanden, als ich dann wirklich angefangen habe, das zu nutzen und nur das nutzen konnte. Also Elm bindet einem so ein bisschen die Hände beieinander, im positiven Sinne für mich. Und so kriegt man jetzt schon schnell mit, was naja, funktionales Programmieren ist.
Hast du da Beispiele für? Also an welchen Punkten hast du das denn dann irgendwie so gemerkt? Was, oder wo hast du dann gesagt, okay, jetzt macht es irgendwie Klick? Waren das bestimmte Konzepte von Elm oder funktionelle Programmierung allgemein, die dir das gezeigt haben, wie funktionelle Programmierung da funktioniert? Also was so die Grundkonzepte sind? Also wo, an welchem Punkt hat es Klick gemacht, frage ich mich so ein bisschen. Weil wenn ich jetzt nämlich die Dokumentation auch durchgehe und so mir die Syntax von dieser funktionalen Programmierung angucke und auch diese einfachen Beispiele verstehe ich, aber sobald ich irgendwie in komplexeren Problemen denke, wird es für mich schwierig, ohne es jetzt ausprobiert zu haben, es so konzeptionell komplett zu verstehen. Ich habe immer das Gefühl, es muss Grenzen geben, wo es nicht mehr funktioniert.
Ja, also früher, als ich Elm noch nicht geschrieben habe, ging es oft ein bisschen darum, wie setze ich etwas um, wie mache ich etwas? Und also, dass man prozedural irgendwie denkt. So bin ich halt oft dran gegangen. Und mit Elm hat sich das geändert, dass ich mir um die Domäne mehr Gedanken mache und dass man halt mehr modelliert, was wirklich das Problem, sich um das Problem mehr Gedanken macht. Und dann kommt man halt dahin, dass du halt Datentypen definierst, die halt dein Modell abbilden. Und dann hast du eigentlich nur Funktionen, die halt auf Werten von diesen Typen halt arbeiten. Und man kommt halt schnell dahin, dass ist alles, dass sich halt vieles um die Funktion halt, das ist halt die Abstraktionsebene quasi. Und man denkt halt eigentlich nur noch in Werten und Funktionen, was mir sehr gelegen kommt, weil dieses Ganze irgendwie, man hat eine Objekthierarchie und so weiter, komme ich selber nicht mit klar. Und dann habe ich so verstanden, ah, okay, es kann auch so einfach sein und vielleicht ist das ja auch das funktionale Programmieren.
Okay, und vielleicht, damit wir mal da so ein bisschen einsteigen, bevor wir auf die grundsätzlichen Konzepte irgendwie von Elm kommen, was Elm noch besonders macht, neben dem funktionalen Aspekt, so vielleicht können wir mal bei den Basics anfangen. Du nutzt Elm, um Web-Frontends zu schreiben. Wie mache ich das denn? Also wie manipuliere ich den DOM mit Elm?
Den DOM zu manipulieren macht man halt gar nicht. Elm kontrolliert halt alles. Also man hat halt nicht irgendwie Dollar, ich hole mir mein Element und mache da ein Add-Class und keine Ahnung was, wie man es in JPEG gemacht hat. Und wenn ich dir jetzt eine Elm-Applikation von mir geben würde und du müsstest da irgendwie reinkommen als neuer Entwickler, es gibt halt nur eine Art und Weise, wie Elm-Applikationen strukturiert sind. Und man muss halt sagen, Elm ist halt überhaupt keine General-Purpose-Programmiersprache. Es ist halt eigentlich eine DSL, um Web-Applikationen zu machen. Und es ist halt nicht nur eine Sprache, sondern man nimmt halt direkt auch ein Framework mit. Und man kann keine App machen, außer die in der sogenannten Elm-Architektur quasi zu implementieren.
Im Endeffekt muss ja trotzdem, damit mein Browser es verstehen kann, muss da irgendwie ein Teil HTML bei rauskommen. So.
Ja.
Wie macht Elm das? Oder wie schreibe ich das?
Es gibt halt nur Werte und Funktionen Und man muss sich halt ein Programmwert quasi erzeugen. Und das Core-Paket in Elm gibt halt einen vom Typ her vor, wie so ein Programm aussehen muss, was es für Sachen implementieren muss quasi. Und dazu gehört halt, dass man sich einen Modeltyp definiert. Dann gehört dazu, dass man sich eine View implementiert, die einfach eine pure Funktion von der View auf HTML ist. Und HTML ist halt auch einfach nur ein Typ. Und dann muss man eine Update-Funktion implementieren, die halt sogenannte Nachrichten entgegennimmt und das aktuelle Model. Und die returnt unter anderem halt ein neues Model. Und man definiert sich halt den Einstiegspunkt von einer Applikation, wo man halt diese Sachen implementiert. Und das ist halt einfach nur ein Wert. Und dieser Wert wird dann an die Elm Runtime übergeben. Und die startet halt die ganze Maschinerie, um da halt eine dynamische Applikation draus zu machen. Und man kann halt in Elm nur pure Funktionen schreiben. Du kannst ja halt keine Seiteneffekte ausführen. Wenn du halt einen Seiteneffekt ausführen willst, quasi, musst du ihn beschreiben. Und da gibt es halt verschiedene Pakete für, um HTTP-Requests zu machen und solche Sachen. Und dann übergibt man halt eine Beschreibung von so einem Effekt an die Runtime und die macht für einen dann den Effekt. Und genau, es gibt halt nur eine Art, Elm-Applikation zu machen und muss halt dann Model Update View quasi implementieren und das nennt sich halt die Elm-Architektur. Das ist so ein Buzzword und es gibt halt viele Frameworks in anderen Sprachen, die halt quasi die Elm-Architektur nachimplementieren. Die ist halt sehr populär geworden. Die ist halt aber auch natürlich aus der Sprache und aus den Einschränkungen, die halt die Sprache irgendwie mitgibt, natürlich entstanden. So in 2, 3 Versionen vor der aktuellen Version war das quasi noch ein bisschen offener, wie man halt Applikationen gestalten kann in Elm. Und dann wurde sich halt geeinigt, okay, das ist der eine Weg, den wir alle gut finden, wie halt Elm-Applikationen natürlich aussehen sollen. Und das wird jetzt quasi mit in die Runtime genommen. Und deswegen gibt es nur noch diese eine Art, Elm-Applikation zu schreiben.
Wenn ich jetzt Elm programmieren möchte, was sind denn so die Voraussetzungen dafür? Wie ist irgendwie meine Umgebung? Welche Programme nutze ich? Wie starte ich irgendwie in die Elm-Programmierung? Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen einen Einstieg machen, wie ich es einfach so bildlich vorstellen muss. Was habe ich da vor mir, wenn ich Elm programmiere?
Ich würde halt zuerst auf die Elm-Webseite gehen, elm-lang.org. Und da gibt es dann auch einen Link zu dem Guide. Und da sind halt so kleine dynamische Code-Schnipsel drin, die man halt editieren kann. Und dann sieht man halt quasi wie so eine Online-REPL. Und dann siehst du halt, was du machen kannst, um ein bisschen Gefühl für die Syntax zu bekommen und solche Sachen. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten musst du dir einfach nur quasi den Compiler runterladen und da ist alles mit drin, was du brauchst. Und Elm ist halt nicht nur die Sprache, sondern versucht nicht nur die Sprache einfach zu halten, sondern halt auch alles, das Ökosystem darum, also Tooling, Pakete und so weiter, das kontrolliert halt alles. Das nur ein bisschen als Hintergrund. Und du lädst halt einfach den Elm-Compiler runter und dann kriegst du halt ein Command-Line-Tool, was du halt einfach startest. Und für kleine Experimente gibt es den sogenannten Reactor. Dann startest du einfach Elm Reactor in dem Root-Verzeichnis von deinem Projekt. Dann kompiliert es halt live quasi deine Elm-Files, die du dann erstellst. Und das reicht zum Entwickeln von einfachen lokalen Applikationen. Und genau, man braucht aber nicht mehr als diesen Elm-Compiler. Der kann dir zum Beispiel halt auch sagen, wenn du es halt deine Applikation kompilieren willst, kannst du ihm sagen, er soll das jetzt ein HTML daraus erzeugen. Und dann schreibt er dir ein HTML, wo das JavaScript dann, was er halt generiert, direkt mit da drin ist. Oder du kannst es hier halt als ein JavaScript erzeugen lassen, was du dann halt manuell ganz klassisch in dein HTML halt integrierst. Genau, deswegen, das Tooling ist ganz einfach. Man braucht halt nur den Elm-Compiler. Es gibt coole Plugins für halt die gängigen Editoren. Die populärsten in der Elm-Community sind halt für VS Code. Gibt es so einen Language-Server-Protokoll-basierten Plugin. Und die IntelliJ-Sachen, die haben ein sehr, sehr gutes Elm-Plugin auch. Und ich war lange VS Code-User, bin dann tatsächlich zu IntelliJ gesprungen, weil das Plugin halt einfach so gut ist. Ich war davor immer so ein Gegner von kompletten IDEs oder fand ich zu viel. Und dann war VS Code, ging halt auch immer mehr in die Richtung. Und dann dachte ich, okay, wenn ich VS Code nutze, dann kann ich auch irgendwann einfach mal IntelliJ ausprobieren und bin jetzt dabei geblieben.
Okay, und was ja gerade im Nebensatz ein bisschen erwähnt wurde, ich weiß gar nicht, ob das dann jetzt auch jedem so klar ist, der jetzt zum ersten Mal was von Elm hört. Also du hast ja gesagt, man lädt den Elm-Compiler auch mit runter und Elm compiled am Ende zu JavaScript. Also was ich am Ende natürlich auf meiner Website ausführe, ist JavaScript mit HTML, was da dann schon, gut, sehr viele andere Optionen habe ich auch nicht, aber damit es auch nochmal klar ist, wirklich, es wird auf JavaScript runtercompiled, ne?
Ja, Genau, aber dazu als kleine Notizrandbemerkung, es kompiliert nach JavaScript, weil das halt die Sprache ist, die im Browser ausgeführt wird. Und wenn du halt eine Sprache machen willst, die um Web-Applikationen zu machen, dann musst du halt momentan eigentlich nach JavaScript kompilieren. Aber die Sprache ist halt so konzipiert, dass du auch andere Backends halt haben kannst. Das kommt irgendwann mal vielleicht. Aber momentan ist genau, es hat nur das JavaScript-Backend quasi da.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Punkt, wo ich ja vorhin ein bisschen tiefer einsteigen wollte, mit dem Model View Update. Also man kennt diese Konzepte ja durchaus jetzt auch schon aus bekannten JavaScript-Frameworks und so, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Redux hat sich ja auch davon inspirieren lassen und dankt ja auch der Elm-Architektur als bisschen Inspirationsgeber. Aber wenn ich jetzt dieses View habe in Elm, also dann bringt mir Elm mit, dass ich da ja gewisse Elemente habe, also ich, diese ganzen HTML-Elemente, ein Div, was ich habe, irgendwie meine ganzen HTML-Elemente, die muss ich ja dort irgendwie in Elm-Syntax definieren können. Und dort kann ich dann auch das definiere ich also in Elm-Syntax, in der funktionalen Schreibweise, kann dem auch CSS-Klassen ganz normal geben. Und also meine HTML-Elemente definiere ich dann schon in Elm-Code in meinem View, wenn ich das richtig verstanden habe, ne?
Genau, es gibt halt keine Template-Language oder so. Also View-Code ist First Class. Und du kannst ja halt auch eine Elm-Applikation mit Elm-Init, meine ich, so heißt das Command, halt starten. Und das installiert ja dann, glaube ich, drei Pakete mit. Einmal die Core-Library und dann auch das HTML-Paket. Und in dem HTML-Paket gibt es dann einfach Funktionen, die dir halt genau alle quasi DOM-Elemente, die es halt gibt, irgendwie generieren lassen. Und du schreibst halt einfach HTML.div als reinen Elm-Code und der lebt halt ganz normal neben deinem Source-Code. Wie du die Elm-App dann strukturierst, obliegt halt dir. Zum Anfang brauchst du halt einfach nur ein Elm-Modul zu haben. Also man kann halt auch modular halt die Sachen angehen in Elm und ein Modul ist halt einfach nur eine Datei in deinem Source-Directory, eine Elm-Datei. Und viele empfehlen halt einfach, mach einfach mal ein Main-Modul und schreib da alles rein, deine View, dein Model, deine Update-Sachen. Und ich finde das sehr gut und sehr angenehm so. Also ich hatte immer irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn ich Template-Sprachen genutzt habe. Und kleine Anekdote, damals das CMS, also Content-Management-System, mit dem ich mich lange beschäftigt hat, es hatte halt XSLT als Template-Layer. Und im Nachhinein ist mir halt aufgefallen, ja, das hat halt auch funktionale Komponenten, ist halt eine deklarative Sprache und andere Template-Sprachen fand ich komisch und viele würden halt sagen, ja, es gibt die Template-Sprachen, damit du halt nicht irgendwie dein State halt ändern kannst und so weiter und so fort, damit halt die Sachen abgekapselt sind, aber an sowas musst du halt in Elm gar nicht denken, weil alle Sachen sind halt immutable und deswegen ist halt überhaupt kein Problem, dass halt deine View-Code mit deiner Applikation selber halt lebt und du musst halt kein anderes Konzept lernen.
Ja, ja, vielleicht können wir gleich nochmal, ich glaube, Immutability ist ja auch sowas, was durchaus vom Konzept her dann doch nochmal sehr interessant ist, was so ja grundsätzlich was ein funktionales Paradigma eher ist und aus der Objektorientierung nicht so wirklich kennt, außer man nutzt irgendwie JavaScript Extended Frameworks. Aber vielleicht nochmal, um was ich so ein bisschen gelesen hatte, mit apropos dann halt den DOM zu aktualisieren. Ich glaube, was bei Elm ja auch ganz interessant ist, dass irgendwie die Aktualisierung der View nur in 60 Frames per Second ja irgendwie macht. Ne? Also irgendwie arbeitet es intern ja mit diesem Request Animation Frame oder so und ist ja das, was die Performance angeht, so um den DOM zu aktualisieren, auch schon nochmal ein recht interessantes Konzept, dass es wirklich da nur guckt, dass es 60 Mal in der Sekunde maximal die View updatet, ne? Und intern aber natürlich schneller arbeitet für die ganzen asynchronen Aufrufe.
Genau, eine Elm-Applikation hat halt, wie gesagt, so eine Update-Funktion und eine View-Funktion unter anderem. Und die Update-Funktion kann öfter aufgerufen werden als die View-Funktion. Oder genau, also das tatsächliche Rendern, also wie die Runtime dann halt die View, die in HTML, also das wirklich in DOM halt transformiert, das ist gebatcht auf 60, also auf den Animation-Frame. Und genau, du kannst halt einfach mehrmals davor kann die Runtime halt die Update-Funktion aufrufen. Und genau, das ist größtenteils so. Man kann halt manchmal, um halt so ein paar Fehler irgendwie zu umgehen, wie wenn du halt in ein Input-Element Text eingibst, dann wird halt synchron gerendert, weil sonst kann es halt sein, dass der Cursor anfängt zu springen. Und das ist halt ein allgemeines Problem von so Virtual DOM-basierten Frameworks oder Frameworks, die halt eine Virtual DOM-Implementierung halt nehmen, um ihre View zu rendern. Und genau, das kann Elm halt umgeht es halt, indem es dann da teilweise halt auch synchron rendert.
Ja, cool. Und vielleicht können wir mal so ein bisschen jetzt auf so Konzepte eingehen. Du hattest ja gerade auch schon mit Immutability angesprochen, aber generell, das hatten wir auch schon in unserem Teaser für die Sprache so ein bisschen genannt, dass Elm ja auch sagte, dass es keine Runtime-Errors gibt und so. Und vielleicht da über den Weg kommen wir wahrscheinlich auf so ein paar Grundkonzepte so. Aber wie läuft es denn eigentlich ab, dass Elm sagt, es gibt keine Runtime-Errors? Ich meine, es ist natürlich von uns als TypeScript, JavaScript-Entwickler, es klingt natürlich wie der Himmel auf Erden, keine Runtime-Exceptions zu haben. Was ist der Ansatz von Elm, um das zu lösen?
Und kriegt man es vielleicht trotzdem hin?
Man kriegt es hin. Elm ist Turing-complete, deswegen kannst du halt einfach einen Stack-Overflow haben. Oder du kannst halt ein HTML-Attribut auf einem SVG-Element machen, was dann halt der Browser nicht mag. Das kann halt vom Typsystem, könnte man das abfangen, aber zum Beispiel also die HTML- und SVG-Pakete sind halt so offen quasi, dass das halt nicht vom Typsystem abgefangen werden kann. Genau, wir kommen jetzt aufs Typsystem. Also Elm kennt kein Konzept von Exceptions. Alles, also so Edge-Cases werden halt über das Typsystem abgebildet. Und ihr hattet ja letztens auch mal die Rust-Episode bei euch und da ist es halt ein bisschen ähnlich. Da gibt es halt ein Optional und auch ein Result und in Elm gibt es halt zum Beispiel einen Maybe-Typ oder einen Result-Typ. Und zum Beispiel so eine Null-Pointer-Exception oder so gibt es halt nicht, weil wenn du halt einen optionalen Wert hast, dann sagst du halt, modellierst du dein Model halt quasi so, dass du dann halt dein Altersfeld in deinem User irgendwie als in einem Maybe wrappst. Und ein Maybe ist halt einfach im funktionalen Jargon halt so ein algebraischer Datentyp oder ein getaggter Union, wo du halt sagst, mein Alterfeld ist halt ein Maybe von einem Int zum Beispiel. Und da kann es halt entweder just ein Int sein oder nothing. Und der Null-Wert wird dann halt explizit im Typsystem beschrieben, sodass wenn du dann halt irgendwie in der View halt dein Alter rendern willst, dann musst du halt da hingehen und über Pattern-Matching machst du halt das meistens, hingehen und sagen, wie willst du den Fall behandeln, wenn da halt nothing drin ist. Und der Compiler lässt es halt nicht zu, der kompiliert halt, rejected das Programm, wenn du das halt versuchst, anders zu machen und quasi direkt versuchst, an den Wert in deinem Maybe zu kommen. Genau, das ist ja quasi eigentlich die Haupttechnik, um halt One-Time-Exceptions zu vermeiden.
Das war ein großes Lob, Fabi. Du hast am Anfang warst du dir unsicher, wie du das mit deinem Multitasking hinbekommst und jetzt hast du parallel, das hat Jonas ja gar nicht mitbekommen, parallel ist geschafft, Soundprobleme, die wir hatten, noch ein bisschen in den Griff zu bekommen, zumindest ist so das Feedback. Ich hoffe, bei euch allen kommen wir jetzt ein bisschen klarer an und sind angenehmer zu verstehen. Und ich würde an der Stelle vielleicht, weil es gerade ganz gut passt, noch einen Kommentar von einem Namensvetter an dich weitergeben. Tut sich eigentlich etwas an der Front, dass Elm keine Typklassen hat?
Wahrscheinlich nicht. Also ich bin der falsche Ansprechpartner dafür. Das weiß nur Evan. Da kommen wir auch nochmal sicher drauf zu sprechen, dass nur Evan das wissen kann. Also Evan ist der Entwickler von Elm. Und es kommt immer wieder auf und die Antwort ist immer nein. Und es wird halt die Sprache zu komplex machen. Es macht dann die Fehlermeldungen halt zu komplex. Elm legt halt sehr, sehr, sehr großen Wert darauf, dass es halt freundliche Fehlermeldungen wirft, die halt genau sagen, was halt das Problem ist. Und wenn halt sowas wie Typklassen einbringst in den Compiler oder in das Typsystem, dann macht es halt die Fehlermeldungen viel, viel schwerer. Und genau, in Elm gibt es halt auch die Tendenz, dass es soll halt einfach zu verstehen sein. Und ein Werkzeug dazu ist halt, dass die Sachen explizit sind. Und wenn du halt irgendwie eine Map-Funktion irgendwie haben willst, dann musst du die halt für die verschiedenen Typen, die du dort hast, musst du die selber implementieren. Also ich würde nicht darauf wetten, dass irgendwann in Elm Typklassen kommen.
Okay, wir sind mal gespannt. Wir nageln jetzt darauf fest. Heute, heute ist der 22.04.2020. Wir werden mal schauen. Wir werden mit einem kleinen Recap mal gucken, ob das dann auch so eintritt, wenn man in die Glaskugel geschaut.
Ja. Und es gibt halt auch, ich glaube, also ich liebe Elm. Elm ist nicht optimal und es gibt drängendere Fragen oder Probleme in Elm als Typklassen, um ja vielleicht nochmal das als Sprungbrett für später irgendwie auch zu haben.
Okay, das heißt, wir, wenn wir mal wieder ein bisschen zurückkommen, du hattest ja die Runtime-Exceptions im Endeffekt ja auch mit anhand Beispiele von dem Typ Maybe zum Beispiel auch gesagt, dass man explizit alle Typen behandeln muss. Das heißt, im Endeffekt haben wir da ja Static Typing, was im Endeffekt was im Endeffekt der Fachbegriff da hinten dran wäre, was Elm da mitbringt. Du hattest ja vorhin mal Immutability angesprochen. Mhm. Vielleicht kannst du uns dazu nochmal grundsätzlich was erzählen, weil, wie gesagt, Immutability, also wir sind objektorientierte Programmierer, ich kann einer Funktion ein Objekt übergeben und in dem kann, auch wenn die Funktion das nicht sagt, etwas passieren, von dem ich möglicherweise nicht weiß. Ich würde mal tippen, das ist bei euch nicht so, bei euch in der funktionalen Welt.
Nee, du willst ja immer nicht immer das Gleiche rendern, aber die View-Funktion ist pur und kann halt nur das Model rendern oder das, was halt irgendwie konstant, statisch deklariert ist. Sonst wäre es halt nicht pure. Und dann ist halt die Frage, wie kann ich überhaupt unterschiedliche Sachen halt in meiner Web-Applikation rendern? Und da kommt halt die Update-Funktion ins Spiel. Und die Signatur ist halt, dass die nimmt halt eine Nachricht entgegen und das aktuelle Model und returnt ein neues Model. Sie mutiert halt nicht das aktuelle Model, sondern returnt halt wirklich ein neues Model. Und von der Sprache gibt es halt keine mutable Sachen. Und genau, alle Datenstrukturen sind halt so funktionale Datenstrukturen. Also wie die Listen sind halt normale Linked Listen und Arrays und solche Sachen. Und diese Funktion, die Update-Funktion, wird halt nur von der Runtime kontrolliert aufgerufen. Und die weiß halt, was das aktuelle Model ist und nimmt dann den Rückgabewert von der Update-Funktion halt als das neue Model für den nächsten Zyklus. Und genau, du kannst halt, was das halt als Seiteneffekt, also pun intended, dann verursacht, ist, dass du halt sehr einfach über deine Applikation halt nachdenken kannst. Also, dass du weißt halt, deine View kann nichts anderes rendern, als ihr übergeben wurde. Halt das komplette Model oder halt Teile von deinem Model, wenn du es halt anfängst zu refactoren. Und du kannst halt nicht irgendwo in einer Funktion dein Model versuchen zu aktualisieren. Und du kannst zwar irgendwie in so einem Let-In-Block, also in lokal in einer Funktion, kannst halt irgendwie den Wert nehmen und da einen neuen Wert draus generieren, aber da der halt nie dann zurückgegeben wird und es immutable ist, kannst du halt
im Endeffekt ja auch zu jeder Zeit sicher sein, was irgendwie eine Funktion macht. Du schaust dir eine Funktion an und musst zumindest nicht noch drei Schritte weiter gucken, um wirklich sicher zu sein, dass, wenn du einen Funktionsaufruf machst, danach nicht noch etwas anderes passiert ist, was du eigentlich nicht erwartest.
Das ist halt auch schön, ist halt nicht nur ein Vorteil für deinen Applikationscode, sondern auch zum Beispiel für Pakete. Man kennt halt von NPM oder NPM-Modulen halt, da gibt es halt auch Security Issues, dass halt einfach irgendjemand irgendeinen Seiteneffekt ohne deines Wissens halt ausführt und dann irgendwie deine Bitcoins abgreift. Sowas kann es halt in Elm nicht geben, weil kein Paketcode kann halt eigenständig Seiteneffekte ausführen. Und man muss halt schon dahin gehen, explizit sagen, okay, jetzt habe ich einen Seiteneffekt aus diesem Paket. Muss ich jetzt in meiner Runtime, in meinem Programm halt so einbinden, dass überhaupt der Seiteneffekt ausgeführt wird. Und einfach ein Paket installieren macht halt nichts und ist halt auch ein Vorteil davon, dass es halt immutable ist.
Ja, was ich ja auch da ganz interessant finde, ist eben dieser Immutability. Also wenn ich wieder zurück in die JavaScript-Welt gehe und Objekte miteinander vergleichen möchte und schauen möchte, sind das die gleichen Objekte im Endeffekt, dann bleibt mir nicht viel übrig, als wirklich zu schauen, sind die denn wirklich inhaltlich, also über das gesamte Objekt drüber gehen, stehen da die gleichen Dinge denn drin? Und was ja ganz schön ist an dieser Immutability, ich glaube, das muss ja intern Elm ja gar nicht tun, weil ich gehe mal davon aus, sie haben irgendeine Art Form von Referenzsystem oder so, weil wenn es ein Objekt immer nur in einem Zustand gibt und wenn es verändert ist, ein neues Objekt ist, dann sind halt auch so Vergleichsoperationen natürlich viel kostengünstiger, weil nur geschaut werden muss, ist das denn wirklich die gleiche Referenz von Objekt, die ich gerade habe, oder?
Auf jeden Fall, aber muss ich sagen, stoße ich eigentlich nie drauf auf die Problematik. Also es kann auch ein Hinweis, es kann, wenn du eine Vergleichsoperation machen willst, um zu gucken, ob zwei Sachen halt identisch sind, da kannst du auch Runtime-Errors bekommen, weil zum Beispiel Funktionen sind nicht vergleichbar und dann mag die Elm Runtime das nicht.
Kannst du in Elm, wenn du Objekte miteinander vergleichst, also was ist der Equals-Operator in Elm? Also kann ich einfach, kann ich einen String Equals Equals einem anderen String machen, genauso wie ob...
Ja.
Ja, okay.
Also die Signatur von dem gleich, also Equals-Operator ist halt, man nimmt halt einen Wert klein a und vergleicht ihn mit einem anderen Wert klein a. Und da kommt halt ein Bool raus. Und alle Typen in Elm sind eigentlich groß geschrieben, außer die kleingeschriebenen. Und das sind dann halt keine konkreten Typen, sondern sogenannte Typvariablen. Aber in der Typsignatur, dadurch, dass du halt zweimal den gleichen Buchstaben A nimmst, wird halt sichergestellt, dass du halt nur Werte vom gleichen Typ halt vergleichen kannst. Du kannst jetzt nicht halt vergleichen, hey, ist mein String jetzt identisch mit dem Int? Geht da nicht. Und wird halt dann auch rejected vom Compiler. Und genau, du kannst das halt auch nutzen, weil das eigentlich teure halt oft in den Web-Applikationen ist halt das, die View. Und so kannst du halt auch die View lazy machen, dass du dann halt vergleichst, was sind jetzt die Argumente, die du der View übergibst. Und wenn die halt identisch sind, dann kann es halt das Diffing von dem virtuellen DOM halt sparen und kann halt einfach schneller, performanter rendern.
Ja, cool. Vielleicht wir in dem Zuge können wir mal wieder ein bisschen reinspringen in die Kommentare, die so auf YouTube kommen. Hier wurde schon heiß diskutiert in dem Chat, was denn jetzt so grundsätzlich Performance-Vorteile sind von dieser virtuellen DOM-Manipulation von Elm und wie das denn im Vergleich zu React und Vue und so ist. Und da war nämlich dann die Frage, das wäre jetzt sonst an dich gegangen, ob du irgendwelche guten Blogbeiträge kennst zu Performance-Vergleichen, aber dann die Community hat sich schon selbst geholfen und der Brain Compiler, so heißt der nette User, hat Stefan Krause Web Frameworks Benchmark empfohlen. Also für die Leute, die jetzt gerade zuhören im Podcast, sich dieselbe Frage stellen, googelt mal nach Stefan Krause Web Frameworks Benchmark. Der Community scheint es zu gefallen. Schon zwei Leute haben plus eins für den Kommentar gegeben. Scheint sehr gut zu sein. Aber eine Frage ist trotzdem noch für dich hier rausgekommen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, wie viel Erfahrung du mit Haskell hast, weil jetzt hier auch gerade eine Frage im Vergleich zu Haskell kam. Wie werden denn Side-Effects wie in Haskell mit Monads gehandhabt? Kannst du mit der Frage was anfangen?
Ja, ich bin jetzt selber kein Haskell-Entwickler. Ich weiß ja nur, dass du dann irgendwie deine Effektmonade hast und dann halt selber das kontrollieren kannst.
Du musst mir gerade noch mal ganz kurz erklären, was eine Monade ist, wenn du das kannst.
Kann ich ehrlich gesagt nicht richtig, außer irgendwie das versuchen, witzig zu machen, deswegen...
Was ja auch nicht schlecht wäre.
Ja, ist okay. Aber du wolltest auf den Side-Effects-Teil eingehen. Ich glaube, da wolltest du jetzt gerade was zu sagen, wie Elm das macht, ne?
Genau, also die IO-Monade ist halt quasi ein klassischer Fall dann halt in Haskell, wo du halt also so eine Monade halt hast, um Seiteneffekte abzubilden oder zu kontrollieren. Und das hast du halt in Elm, macht halt die Runtime für dich, die Seiteneffekte. Deswegen kannst du das viel weniger kontrollieren. Aber du hast halt dann so ein paar Konstrukte, um halt verschiedene Seiteneffekte zu batchen oder zu verknüpfen, dass du halt irgendwie den einen HTTP-Request machst und dann mit dem Ergebnis davon einen anderen startest. Und das kannst du halt, geben die effektvollen Pakete in Elm, die halt eine API an die Hand, die dann halt zum Teil auch modalig sind. Aber du kannst halt nur die API quasi nutzen, die dir halt an die Hand geben und du kannst es einfach nicht kontrollieren, weil es halt die Runtime für dich macht. Also ich hoffe, ich habe die Frage dadurch ein bisschen beantwortet.
Alles klar, es ist auch, also hier Dennis' Nachfrage nochmal mit dem Erklärung der Monad hat auf jeden Fall hier zu Aufschreien geführt in der Community gemeint. Es war auch eine wirklich fiese Frage. Also,
ja. Ich hätte mich darauf vorbereiten können, aber...
Ja. Ja, das ist ja das Schöne am Live-Kontext, ne? Wir können uns nicht auf alles vorbereiten hier, aber das ist vollkommen okay.
Also in Elm muss ich quasi noch nie jemandem erklären, was eine Monade ist, deswegen habe ich da keine Routine drin. Wenn du halt irgendwie Haskell oder PureScript schreibst oder halt funktionale Sprachen, die halt komplizierter sind...
Genau, dann ist dir das Konzept natürlich auch viel, viel bewusster, ja.
Ich will mir erlauben, den ersten Absatz von Wikipedia schnell vorzulegen. In der funktionalen Programmierung sind Monaden ein abstrakter Datentyp. Wesentliche Eigenschaft von Monaden ist die Fähigkeit der Übertragung von Werten und Berechnungen eines einfacheren Typs zur Berechnung eines höheren Typs, der mittels eines Typkonstruktors aus dem einfachen Typ hervorgeht, sowie die Verknüpfung mehrerer solcher Übertragungen zu einer einzigen.
So, und Dennis, jetzt nochmal in deinen eigenen Worten.
Also du musst halt, es ist halt wirklich sehr, sehr einfach für alle vor. Also jetzt sind, glaube ich, keine Fragen.
Ich glaube, also falls noch einer Fragen hat, dann...
Ja.
Also ganz kurz noch, also man muss halt eine Monade ist halt quasi eine Typklasse und du musst halt irgendwie einmal eine Funktion, die zwei Funktionen halt irgendwie haben muss und du musst halt irgendwie einen Wert verpacken können und du musst eine Funktion haben irgendwie, um von einem verpackten Wert auf einen anderen verpackten Wert halt zu kommen.
Ja, es ist, ich glaube, wir verstricken uns nicht weiter als der Wikipedia-Eintrag war, glaube ich, der Höhepunkt dieser Podcast-Folge definitiv.
Genau.
Vielleicht gehen wir mal so ein bisschen drauf ein, dass, was ich ganz interessant fand, als ich so bei mich mit Elm ein bisschen beschäftigt habe, ist dieser gesamte Testing-Komplex. Mhm. Und zwar, was mich eigentlich was ich am interessantesten an diesem ganzen Konzept fand, ich meine, das kennt man dann ja auch aus Redux oder ähnlich, ist ja das Prinzip des Time-Travel-Debugging. Ne? Dadurch, dass wir ja funktional unterwegs sind, kann ich ja rein theoretisch, so wie ich es verstanden habe, auf jeden, indem ich einfach nur aufnehme, was die Applikation gemacht hat, welche Funktionen nacheinander ausgeführt wurden, kann ich rein theoretisch zu jedem State der Applikation zurück oder hinspringen. Mhm. So.
Genau.
Erzähl uns was darüber, das klingt begeisternd.
Ja, das klingt cool und ist auch cool, benutze ich selber kaum, weil ich es irgendwie nicht brauche. Also ich habe halt, vielleicht kann ich ja noch ein bisschen nachher auf mein Entwicklungssetup irgendwie zurückkommen. Also es ist schon geil, vielleicht ist es halt für zwei Anwendungsfälle kann ich mir sehr gut vorstellen, wenn du halt irgendwie Spiele machst und dann irgendwie deine Gravity irgendwie ändern willst, um zu gucken, wie weit springt jetzt mein Mario und so, dass du da halt irgendwie direkt Codeänderungen halt siehst und dann halt auch zurückspringen kannst und dann siehst, okay, was hat das dann für eine Auswirkung auf mehr eine ganze Historie. Genau, der Time-Traveling-Debugger im Allgemeinen, also du kannst halt eine Elm-Applikation im Debug-Modus kompilieren und dann kriegst du halt automatisch diesen Time-Traveling-Debugger, ist halt so ein kleines UI-Widget, was dann da irgendwie integriert ist. Und das funktioniert halt genauso. Es nimmt halt die State, jeden State halt quasi persistiert ist und dann kannst du den halt einfach nachspielen. Also ich benutze ihn doch, manchmal benutze ich den halt ja einfach zum Debuggen, wenn ich jetzt User-Input habe und gucke, hey, warum hat der das jetzt nicht aktualisiert? Und dann kannst du halt auch dein Model zu dem Zeitpunkt halt inspizieren. Mhm. Und dann siehst du halt, okay, jetzt habe ich eine Nachricht bekommen, der User hat da irgendwie was eingegeben und dann hat sich einfach da nicht was geändert, wo ich was erwartet habe. Und dann kannst du halt sehen, okay, ist die Nachricht angekommen und genau, also es ist halt schon cool. Und ein netter Use Case, den ich aber auch nie genutzt habe, ist, dass du dir quasi die History kannst du dir exportieren. Also wenn du jetzt ein QA-Team hast, was dann da hingeht und deine Applikation irgendwie im Debug-Modus startet und überall durchklickt und dann sind die zu irgendeinem Edge-Case gekommen, dann können sie halt einfach noch Export-Button gehen, den zu den Entwicklern schicken und dann können sie es einfach nachspielen, ohne dass du halt fragen musst, ja, wie hast du das gemacht, wie bist du überhaupt da hingekommen und so weiter. Und genau. Was dann aber für Spiele zum Beispiel kann es halt auch schnell, wenn du halt irgendwie auf 60 Frames per Second halt renderst, kann es halt dann natürlich auch viele, viele, viele Daten sein, wo es dann halt schwierig ist, irgendwie das zu finden, was du halt haben willst.
Ja, weil das war, glaube ich, auch in den Beispielen, die ich gelesen habe, war auch ein Beispiel, dass man es ja rein theoretisch auch irgendwie in Production Bugs machen kann, so, dass man da ja auch im Debug-Log dann irgendwie die Steps mit ausgeben kann. Aber da haben sich mir eigentlich zwei Fragen gestellt. Die eine Frage war, ich meine, der kann ja eine Weile lang da rumgeklickt haben, dann ist das ein riesiger Debug-Log. Und Punkt zwei ist, dass für bestimmte, um zu bestimmten States zu kommen, du wahrscheinlich auch sensitive Daten mit übertragen müsstest, die du gar nicht so, wo das dann wahrscheinlich nicht so funktioniert. Aber was du gesagt hast, gerade im Testing so, außer du bist jetzt vielleicht im Spielebereich, so wo wirklich ganz, ganz extrem viel gemacht wird, um zu einem State zu kommen, da kann ich mir schon vorstellen, dass es cool ist, um solche States nachzuvollziehen. Ja. Das setzt ihr aber auch nicht wirklich ein bei euch jetzt, oder habt ihr gar nicht so ein explizites Q&A?
QA-mäßig nicht. Also ich habe eben gesagt, ich nutze ihn fast gar nicht. Also ich nutze ihn schon halt, um mir in trickigen Cases halt mehr anzugucken, wo halt Eingaben von Nutzern irgendwie behandelt werden, um dann zu gucken, okay, ist jetzt die richtige Sache aktualisiert worden? Ist jetzt überhaupt die Nachricht, die ich erwarte, ist die in die Update-Funktion angekommen? Und zum Beispiel halt ein Fall ist, du kannst halt Event-Händler auf Input-Elemente oder auf DOM-Elementen halt einfach registrieren über halt ein On-Input oder halt die API, die dir eben entgegengibt. Und da kriegst du halt Zugriff auf das Event-Objekt vom Browser und das musst du dann halt dekodieren. Du machst halt einen JSON-Decoder, wo du halt einfach die Felder von dem Event angucken kannst und dir dann halt in Elm-Typen transformierst. Und wenn so ein Decoder halt fehlschlägt, dann ist das silent. Und da ist es sinnvoll, um zu gucken, okay, ist mein Decoder jetzt, hat der funktioniert, hat er nicht funktioniert? Solche Sachen, da nutze ich das dann schon. Genau, aber ansonsten ist halt mein Setup so, dass ich halt Hot-Module-Reloading am Start habe. Also ich habe halt einen Firewatcher Und der kompiliert dann halt die Applikation und aktualisiert dann halt auch den Browser mit dem bestehenden State gegeben, dass du halt nicht dein Model quasi in der strukturell geändert hast.
Ja, das führt mich fast so ein bisschen wahrscheinlich schon auf meine nächste Frage. Also was mir jetzt so die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, jetzt auch gerade, wie sieht es denn aus mit Elm? Also, gibt es einen Paketmanager? Also wie ist so die externe Paketlandschaft da in Elm so? Hast du da eine Hausnummer, wie viel gibt es da so, wie aktiv wird da entwickelt?
Also das sollte ich eigentlich ganz, ganz gut wissen, weil als ich, oder ganz am Anfang habe ich geschrieben, dass Elm ist halt schon eine sehr speziell designte Sprache, die halt sehr, sehr abgespeckt quasi daherkommt. Aber es will halt auch alles kontrollieren. Also kontrolliert den Paketmanager. Also Paketmanager ist integriert mit in den Compiler oder in das Elm-Tooling, also in das Command-Line-Tool, was du halt runterlädst. Und es gibt halt nur die eine Paket-Webseite. Du kannst nur Pakete davon installieren. Die Pakete können nur Elm-Code enthalten. Und du kannst halt nicht irgendwie, das ging früher, dass du halt auch JavaScript-Code in Paketen halt schreiben konntest. Aber momentan, also mittlerweile kann halt der, dass du halt quasi die Kernel-Code quasi schreibst und darauf aufsetzend dann halt eine Elm-API machst. Und solche Pakete rejected jetzt der Compiler. Und der will halt alles kontrollieren, aber dadurch gibt es halt nur den einen Weg, Sachen zu machen. Und dadurch werden halt Sachen wieder einfacher und da gibt es auch wieder schöne Sachen, die man daraus gewinnt. Und als ich Elm gefunden habe, war es natürlich alles irgendwie ein bisschen neu und die Syntax war ganz komisch, kannte ich nicht. Und ich habe nicht irgendwie auf der Paketwebseite dann zum Beispiel eine Funktion gefunden, die ich jetzt gerne typmäßig haben wollte. Und dann gibt es halt im Haskell-Ökosystem gibt es halt die Hoogle, was eine typbasierte Suchmaschine ist für veröffentlichte Haskell-Pakete. Da kannst du halt die Typsignatur reingeben, die du halt brauchst. Und dann gibt es dir halt Funktionen, eine Liste von Funktionen mit, die das halt implementieren. Und das habe ich dann halt als ich Elm gelernt habe, habe ich das halt auch manchmal benutzt, weil ich einfach nicht genau gefunden hatte, wo ich halt hin muss. Und dann dachte ich, hey, wieso gibt es sowas nicht für Elm? Und dann habe ich halt eine abgespeckte Variante davon, das war halt so mein erstes Elm-Projekt, was ich geschrieben habe. Und was halt so ganz cool war, weil Elm gibt dir dadurch, dass es halt die Sachen kontrolliert, stellt es halt viele Sachen sicher, zum Beispiel jedes Paket, also es enforced die semantische Versionierung von allen veröffentlichten Paketen, indem es halt wirklich ein Diff von der öffentlichen API macht und dann unterscheidet der Compiler halt nach Bugfix, Minor und Major Releases und wenn du halt wirklich eine Breaking API Change hast, dann musst du das, kannst du es nicht anders als mit einem neuen Versionsnummer halt hochladen. Es stellt auch sicher, dass deine öffentliche API dokumentiert ist und gibt dir dann halt auch, nutzt die Informationen, also man hat da so spezielle Dokumentationskommentare und nutzt diese Informationen, um dann halt auch die Dokumentation auf der Paketwebseite zu machen. Und dann bin ich halt da hingegangen, habe die ganzen Informationen irgendwie gesammelt, wo halt sichergestellt ist, die muss es für jedes Paket geben und habe dadurch halt auch so eine Hoogle-artige Suche für Elm geschrieben und in Elm selber, was halt irgendwie, ich habe halt irgendwie die Sprache so ein paar Monate irgendwie gemacht oder ein paar Wochen gemacht und dann dachte ich, ja, ist ein bisschen anspruchsvoll irgendwie, habe sowas davor noch nie gemacht, aber es ging alles und es war super und ich habe dadurch halt ganz viel kennengelernt, wie die Sachen halt irgendwie zusammenhängen und dass halt diese Einschränkungen quasi, die manche halt in Elm negativ sehen, weil sie halt einem die Hände ein bisschen binden, das jetzt aber auch ganz viele Vorteile mit sich bringen.
Okay, das heißt, du hast eine Art Google nach Funktions-, also nach, wie sucht man dann nach Funktionssignatur im Endeffekt?
Genau. Elm Search heißt es und es ist, wenn du auf die Paketwebseite gehst von Elm, ist das in der rechten Seitenleiste irgendwie verlinkt unter Fancy Search oder Custom Search oder Type-Based Search. Irgendwie wurde mal geändert in der letzten Zeit.
Ja, cool. Es klingt aber auf jeden Fall generell interessant. Also ich meine, dieses eingeschränkte Ökosystem, ich meine, da kann man jetzt von halten, was man möchte. Ich meine, du kannst ja auch gleich mal drauf eingehen. Ich glaube, du hattest ja auch ein bisschen am Anfang relativ spitz gesagt, dass Even entscheidet, was da reinkommt. Vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen. Aber wie du sagst, es bringt ja scheinbar einige Vorteile mit sich. Also, dass dann halt im Endeffekt der Paketmanager direkt überprüft, wenn sich die Funktionssignatur irgendwie in der Form ändert, dann ist es wirklich auch klar in den Versionsnummern gegeben und so. Das heißt, ich weiß, wenn ich eine Major-Version oder eine Minor-Version hochgehe, dann muss ich höchstwahrscheinlich etwas anpassen an meinem Funktionscode und ansonsten eben nicht. Ja, das ist auf jeden Fall super interessant.
Ja, also die Paketautoren machen sich halt also dann wesentlich mehr Gedanken darüber, wie halt wirklich die API aussehen soll. Und ja, es ist so eine kleine Schraube, dass halt die Qualität irgendwie auch hochgeschraubt wird.
Ich würde vielleicht an der Stelle, das hast du ja, Fabi, gerade auch schon ein bisschen erwähnt, weil also ganz initial gesagt hast, ich bin Elm-Entwickler, dachte ich, oh, jetzt der entwickelt viel an Elm mit dran. Aber wie ist denn so, also Evan scheint einer zu sein, der recht aktiv irgendwie da ist oder vielleicht sogar allein daran sitzt und das Ganze macht. Die Version, also ist ja irgendwie auch noch eine Null, schon wieder vergessen, irgendwas mit Null irgendwas Version. Wie ist denn da so der ganze Entwicklung? Also hat man das Gefühl, dass da viel dran passiert? Ist das relativer Stillstand? Hat man da irgendwelche Einflussmöglichkeiten? Vielleicht kannst du auf diese Thematik nochmal ein bisschen eingehen.
Es ist eine gute Frage, weil es halt letztens halt auch nochmal gab es halt einen Blogartikel, wo solche Sachen angesprochen wurden, wo das halt sehr negativ halt quasi es war halt ein Anti-Elm-Artikel, mehr oder weniger, und der halt genau auf solche Sachen halt eingegangen ist. Evan ist der Erfinder von Elm und er ist halt der Elm-Diktator. Aber der ist cool und du musst schon bereit sein zu akzeptieren, wie Elm entwickelt wird, weil da ist es halt auch sehr speziell. Evan hat da viele Talks drüber geschrieben und ist halt sehr, macht es halt öffentlich. Aber das kriegst du halt nicht unbedingt komplett mit, wenn du anfängst, halt Elm zu schreiben, dass es halt ein bisschen anders ist als in anderen Sprachen.
Aber da kann ich da gerade nochmal reingrätschen oder fragen, klar, weil wenn ich mir jetzt das GitHub-Repository auch für Elm-Compiler und so anschaue, also es sind ja schon, es gibt mehr Contributor als ihn, aber wird am Ende alles durch ihn dann so Art also er gibt die konzeptionelle Richtung vor sozusagen.
Genau, also er hat halt eine Art, die Sprache weiterzuentwickeln, und die ist halt sehr gebatcht. Also Releases kommen halt sehr selten vor, vor allem vom Compiler, vom Paketen auch, aber ein bisschen häufiger. Und genau, Evan will halt nicht, also zum Beispiel viele auch einfache Bugfix-Pull-Requests bleiben halt lange, lange liegen. Das ist halt für viele Nutzer ist es irgendwie total demotivierend. Aber es wird halt schon auch versucht, klar zu kommunizieren, dass das einfach so ist, weil Sachen werden gebatcht angegangen und machen dann halt auch, wenn du halt das in einem größeren Kontext halt irgendwie angehst, macht es halt Sinn, Sachen halt einfach erstmal liegen zu lassen, und dann halt würden sich eh vielleicht nochmal, wenn du halt gebatcht was machst, wird sich das eh irgendwie vielleicht lösen. Und es soll halt auch nicht die Planung halt irgendwie stören. Ich selber komme damit gut zurecht, weil ich gut finde, und viele finden Elm gut und kommen damit nicht so zurecht, und viele finden Elm gut und finden es so doof, dass sie die Community verlassen, und das war halt so ein Blogpost. Und es betrifft einen dann halt so stark, weil du halt in Elm wenige Escape-Hatches hast. Also du hast halt die Sprache und die Runtime und du musst die Sachen so machen, und du hast halt kein klassisches FFI zum Beispiel. Du kannst halt keine JavaScript-Funktionen direkt aufrufen. Und es gibt halt ein System dafür, um halt mit der JavaScript-Welt zu kommunizieren. Und
das ist ganz interessant.
Du beantwortest direkt eine Frage, genau, von einem der Hörer. Da ging es nämlich um die Interoperabilität zwischen JavaScript und
Elm. Genau, der liebe Johnny hat gefragt.
Genau, das wird halt standardmäßig über Ports implementiert. Da kannst du eine Nachricht sowohl halt aus Elm nach JavaScript schicken, und da kannst du dich halt in deinem JavaScript-Code auf so einen Port subscriben und dann irgendwas machen. Oder du kannst halt eine Nachricht in JavaScript an einen Port nach Elm schicken, und dann musst du halt diese Nachricht dekodieren, und dann halt kannst du das was damit machen. Aber das ist halt komplett asynchron, und du kannst halt auch, es gibt keinen Request-Response-Cycle davon irgendwie. Also die Nachrichten rein und raus wissen nichts voneinander.
Okay.
Und deswegen kannst du halt viele, damit kannst du viele Sachen schon machen, aber halt nicht so etwas wie halt ein HTTP-Request irgendwie machen, wo du halt direkt wissen willst, okay, ich habe jetzt den Request gemacht und ich habe jetzt den Response von exakt diesem Request und den will ich jetzt abfrühstücken. Das kannst du halt mit Ports nicht machen.
Habt ihr denn bei euch in der Firma, nutzt ihr das oder seid ihr wirklich rein Elm unterwegs, was das Frontend angeht?
Doch, das nutzt du schon. Also zum Beispiel ein Fall wäre jetzt, um so strukturierte Daten, so ein JSON-LD zu generieren in deinem DOM. Zum Beispiel in Elm kannst du kein Script-Tag in deiner View erstellen, um halt XSS-Attacken halt zu vermeiden. Mhm. Und wenn du halt irgendwie so ein JSON-LD haben willst, um in deinen Suchergebnissen irgendwie schön auszusehen mit den strukturierten Daten, dann ist es halt eine Methode, halt ein JSON in so ein Script-Tag halt zu machen. Das kannst du halt mit Elm nicht machen. Und dann schicken wir jetzt einfach ein JSON raus über so einen Port, subscriben uns darauf in JavaScript und schreiben dann einfach das Script-Tag in HTML dort. Oder genau das Gleiche, um bestimmte Metadaten halt in deinem Head zu machen, weil du kannst halt in Elm nicht den Head-Bereich in deinem HTML kontrollieren.
Ah, okay, das wäre so das Beispiel, wo du auf jeden Fall JavaScript-Interoperabilität brauchst.
Genau. Aber das ist halt ziemlich einfach, dass ich JavaScript was machen willst und das ist so für uns so der klassische Fall. Eine Möglichkeit noch mit der äußeren Welt zu kommunizieren sind, was halt auch in die Sprache oder in die Programm-API mit integriert sind Flags. Das sind halt einfach quasi Ports, die nur beim Starten einmal von JavaScript nach Elm gehen, um zum Beispiel irgendwie die Sachen aus dem Local Storage oder irgendwie Sachen halt zu übergeben, die du beim Starten der Applikation brauchst. Irgendwelche Konfigurationssachen, die du halt irgendwie auf CI in dein HTML geschrieben hast und die du halt nicht in deinem Kompilat halt mit haben willst. Und was halt für viele Fälle auch sehr oft genutzt wird, vor allem halt so in komplexeren UI-Sachen, Custom-DOM-Elemente, sodass du dann halt irgendwie einen Texteditor oder so, dass du da halt, wo es dann eine JavaScript-Library gibt, du willst halt nicht unbedingt einen Texteditor in Elm nachbauen, da gibt es halt viele gute Libraries für ein JavaScript oder so eine Sleepy Map, sowas wie Leaflet oder Mapbox, Google Maps. Die kannst du dann halt als Custom-Element quasi machen, sodass du dann halt über Attribute und Events und Custom-Events dann halt kommunizierst aus deinem Elm-Code mit so einem Custom-Element. Und das sind so die Escape-Hatches, die man hat oder die Kommunikation mit der äußeren Welt, die du halt aber auch als Escape-Hatches nutzen kannst, um Sachen zu machen, zu nutzen, die halt in Elm einfach noch nicht, die es da nicht gibt.
Ja, gerade noch direkt dazu passend, würde ich gerade noch Marcel fragen, wie sieht es denn mit WebAssembly, und jetzt schaffe ich das Wort richtig, eben habe ich es nicht, Interoperabilität, da bin ich eben dran hängen geblieben, aus. Kann Elm direkt mit WebAssembly kommunizieren oder muss das über die eben angesprochenen JS-Ports laufen?
Da gibt es noch gar nichts für. Müsste ja alles Ports ist die Standardantwort dann quasi. Ja. Und ich habe schon das Gefühl, dass da im Hintergrund schon viel geplant wird, weil man will halt nicht immer nur nach JavaScript kompilieren. Aber wie lange das dauert, sowas kann man halt in Elm nicht wirklich sagen. Und zum Beispiel, viel hat halt geärgert, es gab halt irgendwie, also von dem Release-Zyklus, um da nochmal ein bisschen drauf zurückzukommen, von der 0.19 auf die 0.19.1 zu kommen, hat irgendwie 1,5 Jahre oder sowas gedauert. Und das war halt irgendwie schon ein Bug in 0.19, der halt auch mich geärgert hat. Und den wird irgendwie dann, der halt dazu geführt hat, dass man den Debugger irgendwie nicht mehr nutzen konnte, weil das Programm da einfach gecrashed ist. Und selbst sowas dauert lange.
Also ich glaube, 1,5 Jahre mit einem crashenden Debugger zu arbeiten, das klingt nicht schön.
Nö, aber also
man muss Fan sein.
Ja, oder also Fan, ich bin jetzt nicht so ein Freund von diesem Wort, aber man muss halt die Vorteile, die man halt sieht in Elm, müssen halt die Nachteile einfach überwiegen. Und du solltest die halt auch. Es gibt viele Nachteile, die für manche auch Vorteile sind und das musst du halt einfach abwägen. Und es gibt, was ich so ein bisschen mitbekomme, ist halt, dass halt wirklich viele darauf schimpfen, es aber trotzdem nutzen, weil es eigentlich die beste Entwicklerstory hat. Und du kannst natürlich PureScript nutzen oder so, aber dann hast du wieder andere Probleme, die Elm halt schon elegant gelöst hat. Kann ich jetzt kein konkretes Beispiel, oder fällt mir jetzt gerade ad hoc nicht ein, aber ist manchmal für manche so ein bisschen eine Hassliebe, habe ich das Gefühl.
Ja, Ja, ich würde mal sagen, wenn wir müssen auf die Zeit gucken, wollen wir noch ein paar Fragen abhandeln? So,
ich würde sagen, wir versuchen die noch ein bisschen abzuhaken. Genau.
Darf ich dir eine Frage davor stellen?
Ja, klar.
An euch. Also, wie seid ihr auf Elm gekommen? Was interessiert euch an Elm?
Mich hat funktionelle Programmierung in erster Linie extrem interessiert. So, und dann war für mich komischerweise von den Sprachen, die ich zur Verfügung hatte, irgendwie Elm, was halt irgendwie so, weil es so einen extremen Einfluss auch auf Frameworks, die ich im JavaScript-Umfeld, also hat ja vorhin schon mal gemeint, ne, hat Redux sehr stark beeinflusst und das war irgendwas für mich, okay, das ist irgendwie, wenn Konzepte, die aus so einer funktionalen Programmiersprache kommen, sich in der Welt wiederfinden, in der ich mich bewege, hat auf jeden Fall mein Interesse irgendwie daran extrem gefördert, sodass ich einfach mal sehen wollte, okay, wie ist es denn komplett in diesen Paradigmen zu entwickeln? So, das war das, was mich eigentlich, also wie gesagt, funktionelle Programmierung im Allgemeinen. Ich bin auch, nachdem ich jetzt so ein bisschen mich vorhin in Elm eingelesen habe und jetzt du noch mehr darüber erzählt hast, auf jeden Fall gewillt, da mal ein bisschen Forschungstage zu investieren und mal das ein bisschen auszuprobieren, die Welt einzutauchen. Ich glaube, der funktionale Teil wird für mich noch der größte Brainfuck werden, aber genau, das hat mich extrem, das fand ich extrem interessant, dass diese funktionale Programmiersprache so einen Einfluss dann auf Frameworks hat, die ich im JavaScript-Umfeld nutze.
Ja. Für euch als Spieleentwickler vielleicht ganz interessant, dass Elm auch eine ganz gute WebGL-Support-Geschichte hat. Also du kannst halt WebGL in Elm schreiben und kann das halt auch teilweise Typ checken und also ich habe selber nie in die WebGL-Code geschrieben, aber es gibt halt viele, die da halt auch mit experimentieren und gucken. Also wird da auch gerne für Spieleentwicklung genutzt.
Cool, das klingt auch. Ja, ich meine, wir machen unsere Games, die wir im Moment machen, sind zum Großteil HTML-basiert und wir mit unseren Games sind sozusagen da gar nicht in dem Bereich unterwegs. Also das heißt, wir sind mit Elm, könnten wahrscheinlich schon gut zu Rande kommen. So.
Ja.
Aber wir haben ihn, weil jetzt gerade statisch typisiert und da war nämlich eine Frage nochmal, also Elm ist statisch typisiert und wenn ich jetzt irgendwie HTTP-Aufrufe mache, in dem Beispiel vom Tenuki, war die Frage, wenn ich jetzt mit einer GraphQL-API spreche, also generell glaube ich, ist die Frage, wenn ich mit einem externen Service spreche und da das JSON parsen muss, was da kommt, wie läuft da die Typisierung ab?
Also wir nutzen selber GraphQL auf der Arbeit und es gibt da ein paar nette Pakete, die einem sehr helfen, mit GraphQL-APIs zu kommunizieren. Und die eine, die wir nutzen, ist, die hat halt einen Code-Generierungsteil, die inspiziert deine GraphQL-API und erstellt dir Elm-Code dafür. Und du kannst dann halt nur Queries und Mutations halt schreiben, die deiner API entsprechen.
Das heißt, die type-checkt aber auch das, was von der GraphQL-API zurückkommt, genau. Also wenn ich irgendwas in dem Modell definiert habe.
Genau, also du modellierst halt deine Query und die gibt dir dann halt automatisch auch Decoder für die Response halt zurück. Und das macht halt die API von diesem Paket halt für einen. Und so kannst du halt sicher sein, dass du nur valide Queries machst und alles, was halt da rauskommt, auch dekodiert werden kann. Und was dann halt auch sehr nett ist, du kannst dann so Custom-Scala-Codex schreiben, wenn du halt irgendwie hingehst in deiner Datenbank oder in deinem GraphQL halt auch mit Custom-Scalaren arbeitest, kannst du halt auch in deine Elm-Welt holen, sodass du halt da einfach das Typsystem sehr stark nutzen kannst zu deinem Vorteil.
Ja, cool. Wenn ich jetzt so ein bisschen hier auf die ganzen Fragen schaue, denn es gefühlt könnten wir noch, hier sind ja, kommt jetzt im Moment noch eine Frage nach der anderen, obwohl sich die Community auch gut selbst behilft. Dennis, was hältst du davon, wenn wir noch, jeder sich noch eine Frage schnappt, die da irgendwie im Chat ist und die wir heute noch beantworten? Weil ich glaube, wenn wir auf die Zeit gucken, wir haben nämlich gleich noch ein paar Pick of the Days für euch.
Ja.
Müssen wir auch ein bisschen
richtig
zum Ende
die
kommen,
eine,
oder?
Die eine, ich nehme eine, die lässt sich vielleicht ganz schnell beantworten, weil, oder kommt drauf an. Kennst du ClojureScript?
Nur vom Namen habe ich nie geschrieben.
Okay, das ist gut, weil sonst wäre es nämlich noch weitergegangen. Was ja, hältst du davon? Und wäre dann nämlich auch noch der Hinweis, dass es auch zu JavaScript kompiliert, ja, auch funktional ist, aber eben eine andere Herangehensweise bei Lisp. Da war ich doch schnell, oder Fabi? Wir müssen Zeit rausholen.
Da wirst du wirklich schnell. Und ich muss sagen, ich bin wirklich hin und her gerissen, weil es gab eine Frage, die auch nochmal grundsätzlich ein bisschen auf Rekursion und For-Loops gehen würde, so wie das eigentlich in Elm abgebildet wird. Aber zum Abbinden würde ich gerne die Frage von Andy stellen, und zwar an Jonas. Hast du Elm-Projekte, Seiten oder Tools als Tipps auf Lager?
Und oder willst du die gleich vielleicht in unserer Kategorie zum Besten geben, weil dann wäre das noch ein weiterer Übergang, wo wir direkt schon reinspringen.
Dennis, das war meine Frage.
Entschuldigung. Schieß los.
Ja, natürlich kann ich meine Elm-Suche empfehlen, die ich da geschrieben habe. Die hat, wie gesagt, verlinkt ist auf der Paketseite. Wobei, das war mein erster Elm-Code, den ich geschrieben habe. Das Tool ist schon sinnvoll, hat aber auch sehr starke Beschränkungen und ist mit Anfänger-Elm-Code geschrieben. Ich habe mal angefangen, irgendwie das weiter zu entwickeln, damit man es halt nicht nur als Webseite irgendwie benutzen kann, sondern halt auch eben dein Editor-Tooling irgendwie mit integriert. Aber genau, will nicht zu viel darüber reden, weil es mein Ding ist. genau, ich finde halt dieses GraphQL-Paket, was ich gerade erwähnt habe, finde ich halt sehr cool. Ist halt von einem coolen Entwickler auch gemacht, sehr gut supported. Andere Tools, was ich halt zum Entwickeln nutze, ist Parcel. Ist so ein, wie Webpack ist halt so ein Modulbundler. Und der hat halt auch eine sehr gute Elm-Unterstützung mit dem Hot Module Reloading und so weiter. Also das genau nutze ich halt zum Entwickeln und damit bauen wir auch wirklich unsere Applikation. Genau, es hat nicht direkt was mit Elm zu tun, aber es unterstützt Elm nativ. Ansonsten geht in den Elm Slack auch auf jeden Fall. Also das ist ein sehr, passiert das Größte also die größten Sachen in der Community und ist sehr freundlich, einfach in den Elm Slack reingehen, da könnt ihr alle fragen und da gibt es einen Beginner-Channel und da wird einem geholfen.
Ja, sehr cool. Dann kommen wir jetzt zu unserer Kategorie der Pick of the Days.
Kommen wir zu den Pick of the Days. Ich würde sagen, Fabi, du darfst heute beginnen.
Okay, und zwar habe ich einen kleinen Tipp mit dabei. Und zwar gibt es den guten Dan Abramov. Der hat eine Seite, die heißt justjavascript.com. Und das ist im Endeffekt ein kleiner Newsletter, bei dem man sich anmelden kann. Also ich glaube, man kriegt täglich eine E-Mail, wo er so ein bisschen probiert, das mentale Modell, was man sich zu JavaScript aufgebaut hat, nochmal von neu aufzurollen und nochmal zu schauen, ist denn alles, was man sich da so, die Vorstellung, wie JavaScript funktioniert, passt das denn alles so, stimmt das alles so? Und ich finde, es ist super, super, ja, snackable geschrieben. Ich kriege jetzt im Moment jeden Tag, ich glaube, ich bin jetzt bei Step 7, kriege jeden Tag eine E-Mail, die ist so in, ja, sage ich mal, 5 bis 10 Minuten, wenn man die Beispiele noch mitmacht, die ja auch gibt, vielleicht ein bisschen länger, durchzuarbeiten und irgendwie lässt es einen über so ein paar Grundkonzepte, so Grundvorstellungen, die man hatte, nochmal ein bisschen neu nachdenken. Und ich finde es mega cool, weil es ist wirklich, wie gesagt, 5 Minuten am Tag hat jeder dafür Zeit und auch wenn es bei einigen Dingen so Punkte sind, wo man denkt, so ja, okay, weiß ich. Nachdem man aber irgendwie bei Step 7 ist, merkt man dann doch auch, dass man an den ein oder anderen Stellen vielleicht sein mentales Modell über JavaScript nochmal ein bisschen neu sortiert. Kann ich extrem empfehlen. Wie gesagt, justjavascript.com, meldet euch bei dem Newsletter an und investiert täglich 5 Minuten in diesen coolen Newsletter.
Sehr cool. Vielen Dank. Mein Pick hat so ein bisschen leichten Beigeschmack, da wir heute in den ersten Momenten in der Live-Folge ein paar Soundprobleme hatten. Aber es geht um ein Tool, das nennt sich Crisp unter crisp.ai zu finden. Und zwar kann man damit Hintergrundgeräusche für Mikrofone reduzieren. Entweder wenn man selbst raussendet und kann es dann als virtuelles Mikrofon auswählen oder auch das einfach, was alles reinkommt und kann das mit künstlicher Intelligenz rausrechnen lassen, was da im Hintergrund ist. Tatsächlich mit kleinem Kind, was immer mal ein bisschen lauter ist, hat mir das schon ein bisschen was Sorgen genommen in einigen Meetings. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, als sehr cooles Tool. Und ich glaube, heute lag es auch nicht daran. Und dann würde ich jetzt sagen, Jonas, darfst du uns noch deinen Pick mitteilen?
Ja, ich wollte eigentlich was über Parcel sagen, da habe ich aber schon ganz ein bisschen zu gesagt. Also es ist halt einfach ein Modulbundler, ähnlich wie Webpack unter parceljs.org oder com, wie weiß ich jetzt gar nicht genau. Hat den Vorteil, dass man da aber nicht so rumkonfigurieren muss. Will da gar nicht mehr zu sagen, weil ich gehe dann zu meinem Alternativpick und der ist eigentlich ganz langweilig und das finde ich irgendwie auch gut, weil es so unspektakulär ist und das sind einfach die MDN Webdocs, also die Mozilla Developer Network Seite und ich muss halt irgendwie nicht mehr so viel nach JavaScript-Sachen auf Stack Overflow suchen und mit Elm, genau, komme ich gut zurecht, aber man muss halt doch manchmal mit der realen Welt irgendwie kommunizieren und Browser-APIs nutzen, die noch nicht in Elm abgebildet sind und da finde ich die MDN eine sehr gute Ressource, weil sie halt einfach so unaufgeregt ist und es viel gibt und die ist sehr, sehr cool. Deswegen einfach ein Klassiker eigentlich, aber sehr zu empfehlen.
Ja, aber die Klassiker sind gut, sind auch die, die man manchmal unterschätzt. Deswegen finde ich auch sehr guten Pick.
Vielen Dank. Dann gibt es noch eine Bitte an unsere Hörer, die wir hier auf YouTube haben. Und zwar wäre es ganz cool, wir freuen uns immer über Feedback. Und da das für uns auch noch relativ neu ist, könnt ihr dieses Feedback dalassen unter programmier.bar/feedback. Wäre sehr cool, wenn ihr das kurze Formular für uns ausfüllen würdet. Dann noch der Hinweis, in 2 Wochen machen wir das gleiche wieder, vielleicht dann mit eurem Feedback noch ein bisschen besser, zum Thema Graphdatenbanken. In 2 Wochen, jetzt habe ich mir natürlich auch nicht das Datum rausgesucht, aber ich glaube, 14 Tage von heute kriegt ihr hin.
Das ist der 6.5., den weiß ich, da kann ich dir helfen mit dem netten Michael Hunger. Schaltet wieder zur selben Zeit da auf jeden Fall ein.
6. Mai würden wir uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und an dieser Stelle natürlich unser großen Dank an Jonas. Sehr cool, dass du heute dabei warst.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank für den coolen Einblick und euch allen 2 wunderschöne Wochen. Macht's gut. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.